ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
22. Dezember 1995. Eine junge Frau wird in einem Zug zwischen Dresden und Zwickau brutal überfallen, vergewaltigt und getötet. Die Polizei startet eine groß angelegte Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto. Diesen Fall ordnet der Profiler Adolf Gallwitz für uns ein.
Für die Ermittler war es eigentlich sehr naheliegend, dass es sich um ein Sexualdelikt gehandelt hat. In Kombination auf den ersten Eindruck haben wir dann auch noch Fesselspuren, Fesselwerkzeuge. Wir haben ein Delikt, wo es auch darum geht, dass ein Mensch auf schreckliche Weise erstickt ist, unabhängig davon, ob er jetzt aus dem Zug geworfen wurde oder nicht. Und es ist eine junge Frau. Also insofern gehen da sicher bei den Ermittlern eine ganze Menge Filme ab, mit was sie es hier zu tun haben.
Ich bin Felix Gebhardt und dieses Mal geht es um Ihre Mithilfe. Wenn die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung herausgibt, dann ist sie auf Ihre Aufmerksamkeit angewiesen. Und aus unseren Recherchen für ARD Crime Time wissen wir, wenn die Ermittler an die Öffentlichkeit gehen, dann ist das ein ganz bewusst gewählter Schachzug, auch eine Möglichkeit, Täter unter Druck zu setzen oder sie zu Fehlern zu verleiten. Und in dieser Folge werfen wir auch einen kritischen Blick auf dieses Ermittlerwerkzeug. Wir beleuchten die bundesweite Suche nach dem Mörder Dieter zur Wehme. Dabei kommt es zu einer tödlichen Verwechslung. Und in einem ganz aktuellen Fall aus Sachsen-Anhalt zeigen wir, dass auch eine nach Jahren wiederholte Öffentlichkeitsfahndung noch zum Erfolg führen kann. Dieses Mal ist zu Gast mein Kollege Sandro Gerber. Er hat schon viele Ermittler getroffen für die Fahndungssendung Kripo Live im MDR-Fernsehen. Herzlich willkommen, Sandro.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Und wir erzählen jetzt zunächst gemeinsam einen Fall, bei dem besondere Schritte gemacht worden sind. Es geht um eine Öffentlichkeitsfahndung. Es geht um einen Mord in Sachsen, der in den 90er Jahren für viel Aufsehen gesorgt hat. Und das Opfer ist eine junge Frau.
Ja. Das Opfer ist Andrea D. Damals ist sie 20 Jahre jung. Sie hat das ganze Leben noch vor sich, doch es sollte alles anders kommen. Zu jener Zeit arbeitet Andrea in Kreischer, in einem der größten Reha-Zentren Mitteldeutschlands. Sie liebt ihren Job und pendelt regelmäßig zwischen ihrem Arbeitsplatz in Kreischer und ihrem Zuhause in Crimmitschau. Andreas Herz schlägt aber nicht nur für ihren Beruf, ihre Wochenenden gehören ganz Adam. Das ist ihr Freund, ihre große Liebe. Beide sind voller Hoffnung und voller Träume. Damals planen sie ihre Zukunft, schon in ganz jungen Jahren war das so. Eine kleine Familie sollte es werden, mit Kindern, vielleicht ein Häuschen, ein gemeinsames Leben eben. Doch dann geschieht das Unfassbare.
Das ist kurz vor Weihnachten, der 22. Dezember 1995. Was passiert da genau?
Ja, für Andrea D. ist es die letzte Schicht vor Weihnachten. Sie freut sich auf ihre Familie, denn sie will die Feiertage zu Hause verbringen. Kurz nach Feierabend verabschiedet sie sich von ihren Kollegen in Kreischer und wenig später sitzt sie dann im Regionalexpress Richtung Zwickau. Mit ihr sind etwa 80 weitere Fahrgäste im Zug und genau in diesem Zug sitzt auch ein Mann, der nur wenige Minuten zuvor bereits eine andere Frau bedrängt, belästigt hat. Man muss hier einflechten, diese Frau wird später zur wichtigsten Zeugin des Falls, weil sie den Mann, der sie belästigt hat, eben beschreiben kann. Von dieser Belästigung aber hat Andrea D. nichts mitbekommen. Sie hat Kopfhörer in den Ohren, hört Musik. Also sie ahnt nichts von einer drohenden Gefahr. In Chemnitz, kurz nach 20 Uhr, leert sich der Zug und auch die zuvor belästigte Frau steigt aus. Der Mann aber bleibt weiter im Zug. Und jetzt ist es so, Andrea D. sitzt jetzt mit ihm allein im vorderen Teil des Zuges. Kurz nach Chemnitz will Andrea D. auf die Zugtoilette und der Täter scheint nur auf einen solchen Moment gewartet zu haben. Er folgt ihr wenig später und überwältigt sie dann dort im Zug, fesselt ihre Hände brutal mit einem Gürtel, knebelt sie mit ihrem eigenen Slip, um die Schreie zu ersticken. Denn Andrea D. wird Opfer eines grausamen Gewaltverbrechens. Der Täter vergewaltigt sie und erwürgt sie anschließend kaltblütig. Als wäre das nicht entsetzlich genug, öffnet er anschließend ein Fenster und wirft Andreas leblosen Körper bei voller Fahrt aus dem Zug. Und das war immerhin eine Geschwindigkeit von rund 100 km/h. Also man kann sagen, was als harmlose Heimfahrt begann, endet so in einem grausamen Mordfall.
Die Polizei sucht nach diesem brutalen Täter, der wirklich rücksichtslos, unheimlich brutal vorgeht. Der Profiler und Kriminalpsychologe Adolf Gallwitz analysiert den Tathergang.
Das aus dem Fenster werfen passt genau zu seiner Einstellung dem Opfer gegenüber. Er hat das Opfer entsorgt wie einen Sack Müll. Einige Kilometer später hat er dann die Habseligkeiten dieses Opfers nachgeworfen aus dem Fenster und damit war für ihn das Problem beseitigt und erledigt oder er hat sich anderen Gedanken zugewandt. Es ist auf der einen Seite diese gewaltige Impulsivität, gepaart mit einer völligen Angst und Furchtlosigkeit, dann hätte er halt den Zeugen auch noch versucht, mundtot zu machen. In Kombination natürlich auch mit einer Fähigkeit, die Gegend in diesem Waggon im Auge zu haben und zu sehen, hier ist ein günstiger Zeitpunkt. Also die Gunst der Stunde, die vollkommene Rücksichtslosigkeit und die Angst und Furchtlosigkeit.
Die Leiche von Andrea D. wird am nächsten Morgen neben den Bahngleisen gefunden von einem Lokführer. Spuren werden gesichert, die Auffindesituation und die Ergebnisse der Rechtsmedizin betrachtet. Aber die Polizei steht vor einem Problem. Es gibt nämlich keine direkte Spur zum Täter. Zwar kann eine Zeugin aus dem Zug eine recht genaue Beschreibung des Mannes abgeben, aber es existiert kein Foto, beispielsweise durch Überwachungskameras. Die gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Ermittler beschließen, eine Öffentlichkeitsfahndung zu machen. Es gibt aber kein klassisches Phantombild in diesem Fall. Was steckt da genau hinter?
Anstatt eben ein solches, wie du sagst, klassisches Phantombild zu erstellen, entscheidet sich die Polizei hier für eine ungewöhnliche Methode. Man sucht nach einem passenden Mann, stylt ihn, sag ich mal, exakt nach der Beschreibung der Zeugin. Das war ja die Frau, die von dem Mann im Zug belästigt wurde. Und fotografiert diesen Mann dann. Dieses Foto wird dann als Fahndungsbild öffentlich verbreitet. Und das muss man schon sagen, ist ein außergewöhnlicher Schritt. Denn dieses Vorgehen birgt natürlich Risiken. Ein konkretes Foto suggeriert vielen Menschen, genau diese Person suchen zu müssen. Hat der Täter plötzlich eine andere Frisur, trägt er andere Kleidung oder unterscheidet er sich auch nur leicht vom Foto, könnte er aber damit leicht durch das Raster fallen. Ja, und das würde dann natürlich die Fahndung wiederum einengen, begrenzen und man kann sich vorstellen, das ist nicht gewollt. Aber die Ermittler gehen hier bewusst dieses Risiko ein. Und sie wollen eben einen möglichst realistischen Eindruck erzeugen. Deshalb kein abstraktes Phantombild, sondern ein Foto, welches die Menschen dann eben auch stärker emotional erreicht, mehr Aufmerksamkeit erzeugt und damit vielleicht genau den entscheidenden Hinweis bringt. So jedenfalls die Hoffnung.
Der Kriminalpsychologe Adolf Gallwitz meint, ein Foto ist eben auch nur gut, wenn es sich um die gesuchte Person handelt.
Und auch da ist es akut, weil die Person sich ja verändert, was Kleidung, was Frisur betrifft, was Aussehen betrifft. Also man sieht, auch wenn es die Person ist, die man dort darstellt, ist ein Foto immer ein bisschen hinderlich. Es lenkt einfach ab, weil jeder sagt, der muss dann so aussehen wie auf dem Bild.
Also es ist eine umstrittene Entscheidung der Ermittler. Wie ist denn dann die Resonanz auf dieses Bild eines anderen?
Die Resonanz aus der Bevölkerung ist gewaltig. Über 1000 Hinweise gehen ein und zunächst scheint es, als wäre man dem Täter ganz nahe. Doch dann zeigt sich schnell, dass die Fahndung in eine Sackgasse führt. Denn trotz der enormen öffentlichen Anteilnahme und trotz der ausgesetzten Belohnung von stolzen 50.000 D-Mark, einer Summe, die ja viele dazu bewegen könnte, entscheidende Informationen zu liefern, gibt es keinen einzigen brauchbaren Hinweis. Die Fahndung steckt damit fest. Was als innovative Strategie begann, verwandelt sich plötzlich in eine bittere Enttäuschung, kann man sagen, für die Ermittler. Die umstrittene Entscheidung, das Bild eines Fremden als emotionalen Impuls zu nutzen, hat zwar eine Flut von Hinweisen ausgelöst, aber eben keine einzige heiße Spur zum Täter gebracht.
Wie dieser Fall aber doch noch nach Jahren aufgeklärt werden konnte und was dabei entscheidend gewesen ist, das klären wir später in dieser Folge. Jetzt geht es intensiver um das Thema Öffentlichkeitsfahndung. Welche Chancen und Risiken damit zusammenhängen, wenn Ermittler sie einsetzen? Wenn die Polizei um Hilfe bittet, darum geht es dieses Mal in ARD Crime Time, um die Herausforderung für die Ermittler, wenn sie eine solche rot umrandete Anzeige herausgeben und da oben steht mit dicken Buchstaben: Kennen Sie diese Person?
Tatverdächtige werden gesucht, beispielsweise nach Ladendiebstahlshandlungen oder nach Betrugsstraftaten an Tankstellen. Aber auch Zeugen werden gesucht und vermissten Fahndungen und vermissten Meldungen machen eine Vielzahl von Öffentlichkeitsfahndungen aus.
Hintergründe erzählt uns ein erfahrener Kommissar Alexander Junghans seit 32 Jahren bei der Landespolizei in Sachsen-Anhalt.
Vom Grunde her ist die Öffentlichkeitsfahndung ein sehr starkes Werkzeug. Wir müssen im Vorfeld prüfen, dürfen wir Öffentlichkeitsfahndungen herausgeben. Das muss gerichtlich vorher auch angeordnet sein. Und die Öffentlichkeitsfahndung ist auch ein sehr hoher Grundrechtseingriff, was die Persönlichkeitsrechte angeht. Und sie ist die sogenannte Ultima Ratio, das letzte Mittel.
Sandro, du arbeitest jetzt schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man eigentlich sagen, für die Fahndungssendung im MDR bei Kripo Live. Und da werden regelmäßig wirklich, wenn man einschaltet, Öffentlichkeitsfahndungen ausgestrahlt. Welche Verantwortung gibt es denn von Polizei und Medien? Was ist damit verbunden?
Die Ermittler erzählen mir oft, es gibt nicht den einen großen Moment, sondern viele kleine entscheidende Schritte. Jeder Hinweis könnte der erste Schritt zur Lösung sein und... Ja, Öffentlichkeitsfahndungen sind wichtig, um Täter unter Druck zu setzen, Zeugen zu finden oder eben entscheidende Hinweise zu erhalten. Aber sie bleiben eben auch, wie der Kommissar vorher schon sagte, auch ein Balanceakt zwischen Ermittlungserfolg und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte. Die Öffentlichkeitsfahndung ist kein Allheilmittel, sie braucht klare Grenzen. Muss man sagen, eine starke ethische Verantwortung und sehr bewusstes Handeln, damit nicht Unschuldige in Verdacht geraten oder der Täter eventuell unentdeckt bleibt, weil er nicht exakt ins Bild passt. Natürlich haben wir ja als Fahndungssendung Kripo Live auch eine ganz besondere Verantwortung.
Und kannst du uns diese Fahndungssendung vielleicht kurz vorstellen? Also ich weiß, sie läuft sonntagabends, hat einen festen Sendeplatz. Worum geht es da konkret?
Sie läuft jeden Sonntag um 19.50 Uhr im Mitteldeutschen Rundfunk. Ist 25 Minuten lang, da werden mehrere Fälle dargestellt. Zumeist sind das aktuelle Fahndungen. Und das können große und ganz kleine Kriminalfälle sein. Also das Spektrum reicht hier vom Mord bis zum Fahrraddiebstahl. Man kann sagen, in Kripo Live gibt es wirklich alles. Wir hatten einen Einbruch in einen Sexshop, erinnere ich mich. Da ging es um gestohlene Sexspielzeuge oder auch wir hatten gestohlene kleine Äffchen, lebende wohlgemerkt, aus einem Thüringer Affenwald. Einfach so eingefangen von Fremden über Nacht. Oder es gab auch die Fahndung nach gestohlenen Puppen. Die Figuren Ernie und Bert wurden mal gestohlen, sind dann aber auch wieder aufgefunden worden. Ja, um mal nur einiges zu nennen. Alles war also schon da, denke ich mal. Ich mache das nun schon ein paar Jahrzehnte. Aber es gibt natürlich, und das ist eigentlich auch das Hauptaugenmerk, die großen Fälle, die wirklich schlimmen Mordfälle.
Und diese Sendung gibt auch viel Zuspruch, also die Einschaltquoten sind immer sehr gut, denn die Sendung gibt es dementsprechend auch schon 35 Jahre. Das heißt, der MDR zeigt diese Sendung schon lange Zeit. Man weiß genau, wenn man dann einschaltet, geht es um ihre Mithilfe.
Genau. Kripo Live ist eine der quotenstärksten Sendungen im MDR. Wenn wir beispielsweise für die Fahndung, und das tun wir ja öfters, mit nachgestellten Szenen arbeiten, da gilt es eben auch sehr aufzupassen, denn es ist wichtig, dass wir bei diesen Szenen zum Beispiel nicht unbewusst Täterwissen preisgeben. Das heißt, wenn wir in einem Filmbeitrag beschreiben, was nur der Täter wissen kann, dann wäre das im Fall eines Falles schwierig, das noch vor Gericht als Beweis zu nehmen. Zum Beispiel, wenn man beschreibt, wie sah die Waffe aus, genau, welche Flüssigkeit hat ein Brandstifter genommen, um das Feuer zu legen oder welchen Weg haben die Täter benutzt, um in das Haus einzubrechen. Das wird manchmal eben aus diesem Grund nicht so detailliert geschildert.
Und da arbeitet ihr auch eng mit den Ermittlern zusammen, weil die möchten ja auch, dass die Ermittlungen am Ende nicht gefährdet werden, um dann beispielsweise eine Anklage zu erheben.
Genau. Der andere Punkt ist halt, wenn man natürlich Zeugen sucht für einen Fluchtweg, ist es klar, dann beschreiben wir den Fluchtweg natürlich sehr detailliert. Das ist dann auch sehr wichtig. Und ja, der zweite Punkt, den man vielleicht ansprechen muss bei solchen Fahndungssendungen, es besteht immer die Gefahr, oder das wird oft auch von Geschädigten benannt, die bei den Dreharbeiten beispielsweise dabei sind. Sie sagen, naja, wenn ihr das jetzt so darstellt, das würde ja vielleicht eventuell Nachahmer auf den Plan rufen und das möchte ich nicht, da habe ich Angst davor, da habe ich Sorge.
Ist das schon mal passiert?
Das kann ich so nicht bestätigen. Also das ist auch schwieriger dann nachzuweisen. Also es gibt eine Geschichte, die ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Wir hatten mal einen Fall, da haben zwei Täter von einer Autobahnbrücke Gullideckel auf fahrende Autos geworfen. Das war natürlich höchst gefährlich. Das war ein Angriff, der hätte tödlich enden können. Das ist damals zum Glück nicht passiert. Es blieb immer bei Sachschaden. Aber wir haben diesen Fall bei Kripo Live mit nachgestellten Szenen rekonstruiert, bildlich, wie wir es oft machen, um Zeugen zu finden. Und in der gleichen Nacht, kurz nach der Ausstrahlung, kam es wieder zu einem solchen, fast identischen Fall. Wieder flogen Gullideckel von einer Brücke auf Autos. Plötzlich hieß es dann, einen Tag später, nach Kripo-Live-Fahndung war die Schlagzeile, werde ich nicht vergessen, schlagen Täter erneut zu. Der Vorwurf war, unsere Sendung habe womöglich als Vorlage gedient. Eine Art Anleitung, wie man so einen Angriff möglichst effektiv durchzieht. Und da war natürlich die Aufregung riesig, muss man sagen.
Und das wird in der Redaktion ja auch diskutiert dann daraufhin?
Ja, natürlich. Und wir haben uns natürlich alle gefragt, haben wir da vielleicht eine Grenze überschritten? Haben wir in dem Bemühen, Aufklärung zu leisten, ungewollt tatsächlich Nachahmer provoziert? Und das war ein ziemlich großer Druck, auch intern, wie du ja schon richtig angesprochen hast. Und da gab es dann die Diskussion, wie viel Realismus ist nötig und ab wann wird es gefährlich? Und ja, das war eine heiße Phase, sage ich mal so umgangssprachlich. Aber dann kam die Wende. Als die Täter nämlich gefasst wurden, also die sogenannten Nachahmer, stellte sich heraus, sie haben Kripo Live nie gesehen. Sie wussten nichts von dem Beitrag. Und der zeitliche Zusammenhang war nur ein Zufall. Aber das hat natürlich trotzdem Spuren hinterlassen bei uns.
Ich weiß noch, du hast dich in der Vorbereitung für diesen Podcast ziemlich schnell daran erinnert. Ja. Also weil das eben sowas Eingebranntes ist.
Genau. Das hat uns wirklich gezeigt, wie sensibel das Gleichgewicht ist zwischen Berichterstattung und Verantwortung. Also, und es ist wirklich wichtig, eben bei solchen nachgestellten Szenen Täter nicht zu inszenieren, sondern immer das Ziel im Blick zu halten, aufklären, warnen. Aber eins muss ich dann trotzdem nochmal sagen, es gibt natürlich auch Situationen, und das abschließend, manche Sachen, auch wenn man dann, sage ich mal, die Tat detailliert beschreibt, sind wichtig detailliert zu beschreiben, weil man eben potenzielle Opfer durch Aufklärung vor Schaden bewahren sollte.
Polizei und Staatsanwaltschaften müssen ja auch besondere Regeln beachten bei diesem Thema Öffentlichkeitsfahndung. Zur Strafverfolgung gibt es in der Strafprozessordnung eine ganze Menge an möglichen Ermittlungsmaßnahmen und dazu gehört eben auch die Öffentlichkeitsfahndung. Wir haben schon gehört, das ist jetzt wirklich das letzte Mittel, so sagen es die Ermittler.
Die Öffentlichkeitsfahndung kommt ins Spiel, wenn Ermittler nicht mehr weiterkommen, so kann man das vielleicht sagen. Wenn es keine Zeugen gibt, offensichtlich, wenn die Spurenlage diffus ist oder klassische Ermittlungsarbeit einfach ins Leere läuft, dann muss man sagen, es gilt natürlich höchste Vorsicht. Jede noch so kleine Falschinformation, jedes unpräzise Detail kann Konsequenzen haben. Und solche Fehler kosten nicht nur wertvolle Zeit und Ressourcen, sie greifen auch tief in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Menschen ein. Das ist natürlich besonders sensibel, wenn man Fotos veröffentlicht oder eben persönliche Daten. Das Ermittlerteam stimmt sich dabei eng mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ab und entscheidet dann gemeinsam, jetzt geht's nicht mehr anders, jetzt muss die Öffentlichkeit mithelfen. Und dann, in genau diesem Moment, liegt eine gewaltige Verantwortung bei den Behörden. Sie müssen genau abwägen, welche Informationen öffentlich werden, um einerseits effektiv nach dem Täter zu fahnden und andererseits niemanden vorschnell ins Rampenlicht zu stellen.
Also es geht um eine Menge Sorgfalt und das erklärt uns auch der Polizeikommissar Alexander Junghans.
Die Auswahl der veröffentlichten Informationen ist immer sehr sorgfältig. Bevor wir als Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung starten, wird in der Regel genau geprüft, welche Infos veröffentlicht werden sollen. Und diese Veröffentlichung erfolgt auch nur dann, wenn es auch für den Ermittlungserfolg erforderlich ist. Dabei werden Details wie das Bild der Person beispielsweise, abgekürzte Namen oder andere Identifikationsmerkmale nur dann veröffentlicht, wenn diese für die Ermittlung wirklich notwendig sind.
Wir hören schon an der Wortwahl von Kommissar Junghans, erforderlich ist. Da geht es ums Juristische. Es gibt nämlich einen rechtlichen Rahmen dafür in der Strafprozessordnung, die klärt das genauer. Wann ist eine Öffentlichkeitsfahndung überhaupt erlaubt? Und weil die Rechtsgrundlagen wie so oft ein bisschen kompliziert sind, geben wir hier mal einen Überblick.
Ausgangspunkt ist der Paragraph 131a der Strafprozessordnung, kurz STPO. Diese Norm erlaubt die Ausschreibung eines Beschuldigten zur Aufenthaltsermittlung, wenn sein Aufenthalt nicht bekannt ist. Das ist also die klassische Fahndung. Der Absatz 3 der Norm erlaubt es dann, bei einer Straftat von erheblicher Bedeutung auch eine Öffentlichkeitsfahndung anzuordnen, wenn der Beschuldigte der Begehung der Straftat dringend verdächtig ist und wenn die Aufenthaltsermittlung auf andere Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert wäre. Und dann gibt es Paragraph 131b Absatz 1 StPO. Der erlaubt die Veröffentlichung von Abbildungen eines Beschuldigten unter den bisher genannten Voraussetzungen, Wenn die Aufklärung der Straftat, insbesondere die Feststellung der Identität eines unbekannten Täters, auf andere Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert wäre. Und wenn die Voraussetzungen vorliegen, kann die Polizei nicht einfach selbst entscheiden, sondern nach § 131c besteht für diese Maßnahmen ein sogenannter Richtervorbehalt.
Also wenn andere Ermittlungsmaßnahmen eine Identitätsfeststellung eines oder einer Beschuldigten nicht ermöglichen und daraufhin auch ein Richter, eine Richterin sagt, das ist angemessen, also verhältnismäßig, dann sagt man juristisch, dann ist eine Öffentlichkeitsfahndung rechtlich erlaubt. Ein bisschen anders ist das bei vermissten Fällen, die es ja auch sehr oft gibt. Hier reicht auch schon eine Einwilligung der Berechtigten, also der Eltern, der Ehegatten und so weiter. Gehen wir jetzt mal von aus, die Öffentlichkeitsfahndung ist tatsächlich verbreitet worden. Es gibt daraufhin erste Hinweise. Sandro, du hast schon viele Ermittler sprechen können in der Arbeit und ihre Arbeit begleiten dürfen. Wie sieht denn dann das konkrete Vorgehen aus?
Zunächst landen die Hinweise typischerweise bei einer zentralen Hotline. Tatsächlich kommen aber auch heute noch gelegentlich Hinweise per Fax an. Man soll es nicht glauben, aber das haben mir Polizisten im Gespräch erzählt. Jeder einzelne Hinweis, egal ob telefonisch oder schriftlich, wird akribisch dokumentiert. Und dann beginnt die wirkliche Detektivarbeit. Die Hinweise werden systematisch ausgewertet, denn nicht jeder Tipp ist gleich wertvoll, nicht jeder Tipp ist glaubwürdig. Und Glaubwürdigkeit ist tatsächlich der erste entscheidende Schritt. Ist der Hinweis anonym eingegangen oder steht jemand dahinter, der überprüfbar ist? Das ist eine Frage, die gecheckt wird. Passt die Information ins Bild oder widerspricht sie den bekannten Fakten? All das prüfen die Ermittler genau, bevor sie weitergehen. Dazu gehören dann auch ein Abgleich mit Polizeidatenbanken, DNA-Register, kriminalpolizeiliche Informationssysteme oder eben erkennungsdienstliche Dateien. All das sind Werkzeuge, die Ermittler bei der Überprüfung nutzen, um Hinweise einzuordnen oder eben abzusichern. Was ich persönlich sehr faszinierend finde, ist, manche Ermittler haben mir gesagt, auch ein zunächst vager oder unklarer Hinweis kann plötzlich extrem wertvoll werden, wenn man ihn mit anderen Hinweisen oder Ermittlungsergebnissen kombiniert. Es ist also, kann man sagen, wirklich eine Art kriminalistisches Puzzle. Jedes noch so kleine Detail kann irgendwann entscheidend sein und den Durchbruch bringen.
Du hast eben gesagt, es gibt eine besondere Systematik, wie das Ganze sortiert wird. Gibt es da eine besondere Struktur, wie man die Hinweise sortiert?
Es gibt natürlich gewisse Leitfäden, ein gewisses Grundgerüst, wie der Umgang mit Hinweisen durchzuführen ist, kann man sagen. Bei meinen Dreharbeiten habe ich hin und wieder mal so die Gelegenheit gehabt, auch in der Ermittlungsakte reinzuschauen. Das war für mich natürlich auch sehr interessant. Und da konnte man sehen, jeder einzelne Hinweis wird mit einer eigenen Kennziffer versehen. Es wird alles erfasst, jeder Hinweis wird erfasst. Es wird beschrieben, war der Hinweis anonym oder ist die Person, die den Hinweis gegeben hat, identifizierbar? Wie relevant oder wie konkret war die Aussage, wird protokolliert. Und das wird alles erfasst und dann auch priorisiert. Die Hinweise werden eben nicht einfach wahllos gesammelt, sondern in Kategorien eingeteilt. Wichtig, weniger wichtig oder nicht zielführend, kann man sagen.
Und so ein einzelner Hinweis, der kann dann tatsächlich alles verändern. Wichtig ist dann natürlich auch, dass es eine Spurensicherung gibt, die parallel verläuft zum Beispiel. Denn selbst wenn ein Hinweis zielführend ist, er allein reicht eben noch nicht für eine Anklage, nur wenn alles eben zusammenpasst. Du hast gerade von einem Puzzle gesprochen, so beschreibt man das ja gerne. Dieser Hinweis, die Beweise, die Aussagen, wenn das alles zusammenpasst, dann kann der Verdacht erhärtet und dann Anklage erhoben werden.
Ein einziger Hinweis kann alles verändern, aber, und das ist ganz wichtig, er allein reicht tatsächlich in der Regel nicht aus, um jemanden anzuklagen. Der Hinweis ist oft nur der erste Dominostein, denn was danach kommt, ist dann die echte Polizeiarbeit. Spurensicherung, du hast es ja schon gesagt, Zeugenbefragung, Datenabgleiche. Nur wenn alles zusammenpasst, der Hinweis, die kriminaltechnischen Beweise, die Aussagen, erst dann kann aus einem bloßen Verdacht ein belastbarer Tatvorwurf werden.
Jetzt ist es ja so, dass wir vor vielen Jahrzehnten noch gar nicht so viel im Internet unterwegs waren. Also das heißt, so eine Fahndungssendung wie Kripo Live wurde ausgestrahlt. Man konnte sich sicher sein, eine Woche später war das Ganze auch nicht mehr abrufbar im Internet. Aber Polizeibehörden, auch wir als Medien eben, müssen bei Öffentlichkeitsfahndungen heutzutage im Internet vorsichtig sein, sensibel sensibel sein? Weil das lässt sich ja eben alles nicht so einfach löschen, wenn alles erledigt ist und Fotos beispielsweise weit verbreitet worden sind, auch kopiert worden sind in WhatsApp-Gruppen zum Beispiel. Das kann man alles schlecht wieder einfangen. Wenn wir mal allein diese rechtliche Lage anschauen, nach Ende einer Fahndung, wenn der oder die Gesuchte gefunden worden ist, wie sieht das rechtlich aus?
Auch dafür gibt es klare Regeln, Stichwort Datenschutz. Das bedeutet dann ganz konkret, und das ist manchmal nicht sehr einfach, nach Ende der Fahndung müssen die veröffentlichten Inhalte wieder gelöscht werden. Fotos, Namen, alles, was zur Identifizierung beigetragen hat, das darf nicht einfach im Netz beziehungsweise in der Öffentlichkeit bleiben. Deshalb hat man zum Beispiel ja auch schon oft gesehen, Täterporträts, mit denen gefahndet wurde, die haben dann plötzlich einen fetten schwarzen Balken im Gesicht über die Augen, nachdem sie gefasst wurden. Das hat also was mit Datenschutz zu tun. Diese Regeln gelten auch, um Menschen zu schützen, die möglicherweise fälschlich ins Visier geraten sind. Bilder, persönliche Daten dürfen nur gezielt und zeitlich begrenzt veröffentlicht werden.
Wir sprechen in ARD Crime Time auch gleich über ein Beispiel für misslungene Öffentlichkeitsfahndung. Genauer gesagt über eine tödliche Verwechslung nach einer Fahndung. Vorher gibt es aber einen Filmtipp für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die 19-jährige Liliana ist gerade auf dem Heimweg von der Arbeit und steht an einem kleinen Bahnhof in Niedersachsen. Am Bahnsteig sieht sie einen fremden Mann eingewickelt in einen Schlafsack. Liliana denkt sich erstmal nichts dabei. Dann plötzlich steht der Mann vor ihr und sticht mehrfach mit einem Messer auf sie ein. Liliana überlebt diesen Angriff, wenn auch schwer verletzt. Über ihre Geschichte, ihr Überleben und die Angst, die geblieben ist, spricht sie in einer neuen Reportage des Y-Kollektivs. Der Film heißt Gefährlicher Messerhype und zeigt, wie normal es für viele, vor allem junge Menschen geworden ist, ein Messer mit sich zu tragen und welche gefährlichen Folgen das haben kann. Die Reportage in der ARD-Mediathek, den Link finden Sie wie gewohnt in unseren Shownotes. ...1999 gibt es eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem gesuchten Mörder. Und dabei kommt es zur tödlichen Verwechslung. Eine Frau meldet sich bei der Polizei. Sie meint, den Gesuchten wiedererkannt zu haben. Dieter zur Wehme. Er ist schon wochenlang auf der Flucht. Der damalige Erfurter Oberstaatsanwalt Raimund Sauter erklärt im MDR-Fernsehen, welchem Hinweis die Polizei danach gegangen ist.
Die Hinweisgeberin meinte, eine Ähnlichkeit im Aussehen festgestellt zu haben. Und es wurde in dieser Fernsehsendung gesagt, dass der gesuchte Mörder mit Rucksack und Wanderstock unterwegs sei. Und jene Person, die im Hotel in Heldrung abgestiegen ist, hatte ebenfalls Rucksack und Wanderstock bei sich. Und das war dann wohl das entscheidende Kriterium für die Annahme.
Aber bei dieser Person handelt es sich nicht um den gesuchten Mörder Dieter zur Wehme. Polizisten erschießen einen Touristen aus Köln, der in Thüringen zum Wandern unterwegs gewesen ist. Wir wollen jetzt diesen Polizeieinsatz mal rekonstruieren von Anfang an. Wie konnte das Ganze passieren, Sandro?
Es gab also diese Öffentlichkeitsfahndung nach Dieter zur Wehme. Er war ja geflüchtet nach einem Freigang aus einer JVA in Nordrhein-Westfalen, aus dem offenen Vollzug. Zur Wehme war wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Auf seiner Flucht hat er dann mehrere Menschen noch ermordet. Man kann sagen, der Fahndungsdruck war also extrem groß. Auf den Fahndungsblättern stand damals, gesucht wird ein mehrfacher Mörder, Dieter zur Wehme. Er ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, Vorsicht, bewaffneter Gewalttäter. Dann, am Abend des 27. Juni 1999 gab es in der Sendung Kripo Live dazu einen Beitrag. Und aufgrund dessen ging ein Hinweis bei der Polizei ein. Wie schon gesagt, eine Zeugin glaubte, zur Wehme in einem Hotel in Thüringen gesehen zu haben, in Heldrungen. Die Angestellte des Hotels war sich sicher, dass sie diesen Mann beim Check-in ins Hotel erkannt hat.
Und sie reagiert damit auf diesen Fahndungsaufruf, der in Kripo Live gelaufen ist. Im Juni 1999 wurde diese Beschreibung präsentiert.
Er hatte einen großen Wanderrucksack, eine sogenannte Kraxe, bei sich. Zuletzt trug er Wanderschuhe und dunkle Kniebundhosen, dazu eine Bundjacke. Wer kann Angaben machen, bei wem der Gesuchte sich aufhält? 10.000 Mark Belohnung sind ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung führen.
Hier ist also genau das wiedergegeben worden, was in der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei verbreitet wurde. Und jetzt gibt es diesen Hinweis. Wie geht die Polizei damit um? Wie geht es weiter?
Ja, das war der Originalton von Birgit von Derschau, der Moderatorin damals. Gegen 21 Uhr erhielt die Dienststelle in Nordhausen den Auftrag, Hinweise zu prüfen, die von Zuschauern der Sendung Kripo Live eingegangen sind. Der Einsatzleiter vom Dienst rief am Abend im Hotel an und erkundigte sich beim Hotel dort nach dem Gast. Am selben Abend wurden dann 4 Beamte in Zivil angekündigt, die dann auch am Hotel eintrafen und sich das von jenem Gast ausgefüllte Anmeldeformular angeschaut haben. Sie haben dann festgestellt, dass es sich um Friedhelm B., das stand auf diesem Anmeldeformular, gehandelt hat, der im Zimmer 11 eingemietet war. Man glaubte aber eben, dass es zur Wehme unter falschen Namen war und dass er sich in seinem Hotelzimmer möglicherweise auch verbarrikadiert hatte. Und dann nahm alles seinen Lauf. Gegen 23.20 Uhr fielen Schüsse. 2 Schüsse durch die Tür. Der Mann, der Hotelgast Friedhelm B., stirbt dabei. Danach, leider erst danach, muss man sagen, beginnt dann die Überprüfung der Daten von Friedhelm B. Und was man noch dazu sagen muss, es wurde leider auch versäumt, vorher die Zeugenaussage der Hotelangestellten noch einmal mit dem Fahndungsfoto von zur Wehme abzugleichen.
Also dieser Mann wird erschossen von Zivilfahndern, weil man ihn für einen gesuchten Schwerverbrecher hält. Aber es handelt sich eben um einen Unschuldigen, um einen Unbeteiligten. Wie ist dieses Vorgehen zu erklären? Also was war die besondere Herausforderung auch für die Polizei bei der Suche nach Dieter zur Wehme?
Das ist tatsächlich einer der Fälle, die einem wirklich im Gedächtnis bleiben, weil er eben zeigt, wie schnell sich bei einer Fahndung Realität und Irrtum gefährlich überschneiden können. Diesmal leider mit tödlichen Folgen. Ein Mann wird erschossen, weil man ihn für einen gesuchten Mörder hält. Doch er ist eben vollkommen unschuldig. Und da stellt sich natürlich diese Frage, wie konnte das passieren? Die Suche nach Dieter zur Wehme war eine der aufsehenerregendsten Fahndungen der späten 90er Jahre, muss man sagen. Es war eine Jagd mit hohem medialen Druck. Ganz Deutschland schaute hin. Die Polizei stand enorm unter Zugzwang. Denn, wie ich schon sagte, zur Wehme war ja nicht nur entflohen. Er war ja auf der Flucht weiterhin brandgefährlich. Er hat 4 weitere Menschen ermordet. Er hat versucht, Frauen zu vergewaltigen. Und man kann es nicht anders sagen, er war der Polizei wirklich ständig einen Schritt voraus.
Und ich weiß auch noch selbst, weil ich aus der Ecke komme, wo er geflohen ist, dass das auch damals auf Familienfesten ein Thema gewesen ist. Da war ich noch klein, aber dieser Name sagt mir auf jeden Fall was. Und er hat sich, glaube ich, auch bei vielen Menschen in Deutschland ins Gedächtnis eingebrannt, weil er eben so viele Tage auf der Flucht gewesen ist.
Genau. Es waren 260 Tage, die er unterwegs war. Quer durch die Republik, hast du völlig richtig gesagt. Und das war tatsächlich eine Flucht wie in einem düsteren Krimi. Der Fahndungsdruck war also enorm hoch, wie selten für die Polizei. Es waren 10.000 Mark Belohnung für Hinweise ausgelobt, viel Geld. Auch ein Zeichen dafür, dass die Lage ernst war. Dieser Druck hatte natürlich auch Konsequenzen. Es kam halt zu dieser Verwechslung, zu dieser tödlichen Verwechslung. Denn der Mann, den man in Heldrungen erschossen hat, das war eben nicht zur Wehme, das war ein Unbeteiligter, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und die Frage ist, die du richtig gestellt hast, wie konnte es zu dieser tödlichen Fehleinschätzung kommen? Das Einsatzteam damals bestand aus nur 4 Beamten. Es war kein SEK, es gab keine gesicherte Überprüfung der Personalien, kein Abgleich mit dem Fahndungsfoto vor dem Zugriff. Ja, und das alles bei einem Einsatz gegen einen mutmaßlichen Serienmörder. Da stellt man sich natürlich die Frage, warum? Aber so richtig beantworten kann man diese Frage bis heute nicht. Denn es war dann so, dass die Thüringer Polizei nach dem tödlichen Vorfall massiv in die Kritik geraten ist. Es war gerade Wahlkampf damals in Thüringen, es gab politischen Druck. Es wurde sogar der Ausbildungsstand der Polizeibeamten damals in Zweifel gezogen. Der interne Untersuchungsbericht spricht später von einem, ich zitiere, gravierenden Fehlverhalten der Polizei, von Stress, von einem Jagdtrieb, der die Beamten erfasst habe. Genau das macht diesen Fall so erschütternd. Es war eben nicht nur dieses tragische Missverständnis. Das war, wie kann man es sagen, das Ergebnis eines Systems, das in diesem Moment tatsächlich versagt hat.
Ja, und es gibt bis heute Erklärungsversuche. Sie merken das schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt leider keine klare Antwort auf diese Frage, auch wenn man das Ganze politisch auch aufgearbeitet hat. Auch bei Kripo Live am 14. Juli 1999, da gab es die Vermutung, falscher Ehrgeiz könnte zu den Todesschüssen in Heldrungen geführt haben. Diese Annahme beschreibt der Polizeipsychologe Knut Eike Buchmann genauer.
Wenn dann hier diese Erklärung kommt oder diese Verdächtigung kommt, der hält sich dort im Hotel auf, sind natürlich die Beamten, die dort geholt werden, die sehr schnell vor Ort sind, sehr ehrgeizig. Ich denke, die sind sehr, sehr schnell bereit, sozusagen diesen Mann festzunehmen. Und wenn jetzt etwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen, zum Beispiel, dass er rauskommt, die Hände hochhebt, sich ergibt, dann kann es passieren, dass bei Ihnen ein falsches Programm läuft sozusagen, dass Sie unter Stress geraten, dass Sie in einen Blackout geraten, dass Sie dann plötzlich eine Dunkelheit oder wenn er die Tür zumacht, dass Sie das als Bedrohung erleben und dass Sie in dem Moment, ich denke, fälschlicherweise zur Waffe greifen und schießen.
Ein O-Ton aus unserem Fernseharchiv, also rund 25 Jahre alt. Nun fragt man sich vielleicht, inwiefern mussten sich denn die Beamten dafür verantworten, dass sie einen Unbeteiligten erschossen haben.
Gegen die Polizisten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung danach eingeleitet. Die Beamten beriefen sich darauf, dass sie davon ausgegangen waren, dass es sich bei dem Mann im Zimmer um den Schwerverbrecher zu Wehme handelt. Und die Schüsse aus den Waffen der Polizisten hätten sich unbeabsichtigt gelöst. Letztendlich wurde dann das Verfahren gegen die Polizisten eingestellt.
Das ist für viele, die das damals mitbekommen haben und auch heute noch, unverständlich. Aber es gibt eine Erklärung, die uns Raimund Sauter, der leitende Erfurter Oberstaatsanwalt, abgibt.
Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Gutachten des Sachverständigen ist davon auszugehen, dass die Beschuldigten in der jeweiligen Situation nicht mehr beeinflussen konnten, ob sie mit dem Finger an den Abzug kommen oder nicht und ob sie den Abzug durchziehen. Die Beschuldigten hatten danach, nach dem erlaubten Ziehen der Waffe, keine Möglichkeit mehr, diese im weiteren Verlauf des Geschehens unter Kontrolle zu halten.
Das ist die Begründung eines Juristen. Wenn wir das nochmal versuchen, einfach zu übersetzen, was bedeutet das?
Der Oberstaatsanwalt hat damals kommentiert, ihm sei bewusst, dass diese Entscheidung schwer verständlich und auch schwer zu vermitteln sei. Juristisch war es wohl schon so, dass die Polizisten die Waffe ziehen durften aufgrund einer Gefahrensituation. Aber so steht es auch im Gutachten, von dem der Oberstaatsanwalt spricht. Die Polizisten seien in einer starken Stresssituation gewesen. Folglich hätten die Schüsse nicht auf einer bewussten Tathandlung beruht. Das ist natürlich, kann man sicher gut nachempfinden, besonders erschütternd für die Witwe des Erschossenen.
Die Flucht des gesuchten Mörders Dieter zu Wehme ist nach 260 Tagen zu Ende in Mecklenburg-Vorpommern in Greifswald. Am 19. August 1999 wird er tatsächlich gefasst. Eine aufsehenerregende Meldung. Im ersten gibt es einen ARD-Brennpunkt, in dem erklärt Gunnar Mächler von der Polizeiinspektion Greifswald, wie es zur Festnahme kam.
Kommissar Zufall hat seinen entsprechenden Anteil gehabt. Ein aufmerksamer Bürger in Greifswald, der mit seinem Fahrzeug unterwegs war in der Gützkower Straße, ist an dieser Person vorbeigefahren. Beim Vorbeifahren fiel ihm halt dieser Passant auf. Er erinnerte sich an ein veröffentlichtes Phantombild des Herrn zu Wehme, hat dann gewendet, ist dort nochmal vorbeigefahren, hat wieder gewendet, ist nochmal an der Person vorbeigefahren und war sich dann ziemlich sicher, dass es sich also tatsächlich bei dieser Person um den gesuchten zu Wehme handelt.
Nach seiner Festnahme in Greifswald wird Dieter zu Wehme erneut verurteilt. Lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. 2020 starb er im Gefängnis eines natürlichen Todes. Öffentlichkeitsfahndungen laufen zum Beispiel am Bahnhof, über die großen Bildschirme, werden auch im Internet geteilt und sie laufen seit vielen Jahrzehnten im Fernsehen in der MDR-Fahndungssendung Kripo Live. Die gibt es inzwischen seit 35 Jahren. Ungelöste Kriminalfälle werden wöchentlich gezeigt, immer sonntagabends und durch die Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer gelöst. Es gibt allerdings eine Sendung, die Ihnen wahrscheinlich bekannter vorkommt, im ZDF, bekannter zu sein scheint, Aktenzeichen XY ungelöst. Und trotzdem unterscheiden sich diese Sendungen. Was ist denn bei Kripo Live anders und warum?
Ja, vielleicht mal Die wichtigsten Sachen kurz angerissen, wie ich ja schon sagte, bei Kripo Live stehen nicht nur Schwerverbrechen im Fokus, es gibt da auch eben die etwas harmloseren, in Anführungszeichen, Straftaten, in denen ja auch nach Tätern gefahndet wird, beispielsweise die gestohlene EC-Karte, mit der dann 300 Euro am Automaten abgehoben werden oder ähnliches. Für den Betroffenen ist das natürlich auch sehr schlimm, aber es ist eben im Vergleich gesehen kein Mord oder Totschlag. Also so eine Geschichte wird wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, bei Aktenzeichen XY nicht vorkommen. Es sei denn, sie gehört zu einem großen Mordfall oder so. Und Kripo Live ist eben im Gegensatz zu Aktenzeichen XY ungelöst auch besonders fokussiert auf Mitteldeutschland.
Also Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt.
Genau. Und in Sachsen gibt es beispielsweise jetzt aktuell einen Fall, der durch Kripo Live, durch die Mithilfe von Zuschauern gelöst wurde. Ein Fall aus Leipzig. Da hat die öffentliche Fahndung eine entscheidende Rolle gespielt. Was war geschehen? Eine vierköpfige Diebesbande ist mehrfach im Leipziger Zentrum und in der Südvorstadt auf Beutezug gegangen. Die Bande hat Schmuck, Kleidung, Keramik und Grafiken aus verschiedenen Geschäften gestohlen. Und sie haben da, kann man sagen, zu viert immer relativ geschickt agiert, haben die Ladenangestellten teilweise abgelenkt und dann eben zugeschlagen. Oder sie nutzten den Überraschungseffekt und griffen einfach gleich blitzschnell zu und flüchteten dann mit der Beute. Aber, wie das zum Glück immer wieder mal vorkommt, die Täter wurden dabei von Überwachungskameras gefilmt. Und die Polizeidirektion Leipzig hat dann diese Bilder zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Nach der Ausstrahlung in Kripo Live gingen dann zahlreiche Hinweise ein, sodass letztlich alle vier Täter ermittelt werden konnten.
Und dieses Wiedererkennen, das passiert auch mal so rein zufällig. Wir haben eben diesen Autofahrer gehört, der rüber ins Auto schaut neben sich und erkennt da am Steuer dieses Gesicht wieder, Dieter zu Wehme in dem Fall. Das ist aber auch schon bei anderen Fällen beim Warten an der Ampel passiert, dass eine Person wiedererkannt wird, die am Abend vorher bei Kripo Live gezeigt und beispielsweise wegen Betrug gesucht wurde. Das sind Details, die bekommen wir auch von den Pressestellen der Polizei, mit denen wir auch regelmäßig vertrauensvoll zusammenarbeiten. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Kripo Live bekommen da auch immer direkt Bescheid, wenn sich etwas Neues tut in so einem Fall. Warum sind denn Fernsehbeiträge bei der Öffentlichkeitsfahndung heute immer noch so hilfreich? Wie erklärt sich die Polizei das?
Ja, da gibt es eigentlich vier Punkte. Erstens die Reichweite. In einem einzigen Fernsehbeitrag kann man eben tatsächlich Millionen Menschen erreichen, aus allen Altersgruppen, aus allen Religionen mit unterschiedlichstem Hintergrund. Und das ist dann eine Gesamtzielgruppe, sage ich mal, die man online oft nur sehr schwer so gebündelt erreicht. Darum geht's. Dann kommt hinzu der emotionale Faktor. Fernsehen ist ein visuelles Medium. Und wenn da ein Video gezeigt wird, ein Foto, ein Mitschnitt von einer Überwachungskamera, O-Töne von Betroffenen, das fesselt die Leute. Die Zuschauer sehen da eben in diesem Film vielleicht sogar noch das Opfer, hören die Geschichte. Und das löst etwas aus, eine Betroffenheit, eine gewisse Verbindung. Und das sorgt dann eben im Idealfall dafür, dass jemand plötzlich denkt, Moment mal, den Typ, den Täter habe ich doch gesehen. Und dann geht es eben auch um Tempo und Präzision. So ein Fernsehbeitrag ist oft die erste gebündelte Information, die viele zu dem Fall bekommen. Also da wird alles, sag ich mal, kompakt hineingepackt, aufgeschlüsselt, chronologisch dargestellt, um es mal so zu sagen. Klare Hinweise, konkrete Bilder, und das hilft dann wieder potenziellen Zeugen, sich zu orientieren und überhaupt erst zu erkennen, dass sie etwas wissen könnten. Sobald dann der Beitrag gelaufen ist, können sich diese Hinweise blitzschnell verbreiten. Die Polizei hat mir sehr oft gesagt, die meisten Hinweise, viele Hinweise kommen direkt nach der Ausstrahlung, dass die Leute eben sofort nach der Sendung anrufen, die Telefonnummer, die da eingeblendet ist. Und somit kann man dann eben sagen, dass dieses Format trotz aller Technik, die es jetzt gibt, und der moderne Internet, Social Media, alles hat seine Berechtigung. Aber Fernsehen hat da eben immer noch eine gewisse Wucht. Es aktiviert Menschen und es bringt so mit diesen Fahndungen immer wieder Bewegung in die Ermittlungen.
Und durch diese Fahndungssendung gab es auch eine ganz aktuelle Erfolgsmeldung in einem Fall, wo die Ermittler eigentlich dachten, wir kommen nicht voran. März 2025 ist eine Öffentlichkeitsfahndung ja fast identisch theoretisch wiederholt worden, wie sie schon einmal gezeigt wurde, nachdem die Polizei nicht weiter vorangekommen ist, bei der Identifizierung eines Toten. Und jetzt nach mehr als 4 Jahren hat die Polizei in Halle an der Saale dieses Rätsel lösen können. Worum geht's da genau?
Im Januar 2021 wurde ein Unbekannter von einem Spaziergänger tot in einer provisorischen Behausung in der Dieselstraße in Halle entdeckt. Wie die Polizei damals mitgeteilt hat, handelte es sich um einen wohnungslosen Mann. Das Besondere an dem Fall war, dass jeder im Kiez diesen Mann kannte, aber nicht wirklich wusste, wer er eigentlich ist. So stellte es sich zumindest damals für die Ermittler der Polizei dar.
Und wir haben versucht, diesen Fall uns auch direkt von dem leitenden Ermittler erzählen zu lassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also versucht, mit ihm zu sprechen, das ist geglückt. Er hat uns Einblicke in die Hinweisakte gegeben, aber er selbst ist nicht bei uns hier im Podcast ARD Crime Time zu hören, denn die Polizei möchte möglichst nicht wiedererkennbar sein, aus nachvollziehbaren Gründen, denn er ist als Kriminalhauptkommissar auch als verdeckter Ermittler im Einsatz. Also diese Arbeit, die wollen wir eben auch insofern nicht gefährden, wenn es um die zukünftigen Fälle geht. Wie üblich ist es denn in deinen Recherchen gewesen bisher, dass wir nicht die Ermittler selbst zu Wort kommen lassen können, Sandro?
Wir hatten bei Kripo Live von Anfang an immer den Anspruch, dass die Kriminalisten selbst ihren Fall in der Sendung präsentieren sollen. Der Grund war, sie stecken in den Ermittlungen drin und kennen logischerweise alle Details ganz genau. Seit einigen Jahren hat sich das verändert und die Pressesprecher der Polizei haben diesen Part nahezu komplett übernommen. Das ist ja genau genommen auch richtig so, denn dafür sind sie ja unter anderem auch eigentlich da. Außerdem ist die Arbeitsbelastung für die Ermittler bei der Polizei überall mittlerweile so groß, dass da Fernsehauftritte, kann man sagen, nur in ganz besonderen Ausnahmen noch möglich sind. Aber, das hast du ja vorher schon angerissen, wie bei dem Kommissar, in vielen Fällen ist es heutzutage auch gar nicht mehr gewünscht, dass Polizeiermittler für die Öffentlichkeit durch Medienauftritte erkennbar werden.
Und da geht es manchmal sogar um wiedererkennbare Stimmen, nicht nur um das Aussehen. Wir hören also deshalb den Kollegen, den Pressesprecher auch der Polizeiinspektion in Halle, Kommissar Alexander Junghans, der uns erklären kann, was seit 2021 nach der ersten Fahndung nach dem unbekannten Toten ermittelt worden ist.
Über 60 Meldungen gingen ein. Erste Anhaltspunkte waren beispielsweise, dass es sich dabei um einen Mann namens Jens handeln sollte mit bandagiertem Bein, der ein eher verwahrlostes Äußeres hatte, unauffällig von seiner Persönlichkeit her war. Doch mitten in der Corona-Pandemie schien er plötzlich gepflegt, hatte stets saubere Fingernägel und trotz all dieser Vielzahl an Hinweisen blieb er namenlos.
Wir wissen heute einerseits, dass es sich nicht um ein Tötungsdelikt handelt. Kein Verbrechen, denn Fremdverschulden wird laut Polizei ausgeschlossen. Aber die Ermittler vom zuständigen Fachkommissariat für Vermisstenfälle konnten jetzt die Identität klären. Was wissen wir über den Toten?
Vermutlich starb der Mann an den Folgen einer schweren Krebserkrankung. Die entscheidenden Hinweise zur Identität kamen von jemandem, der dafür persönlich in die Polizeiinspektion Halle gekommen ist. Da werden die Ermittler natürlich hellhörig, wenn sich ein Hinweisgeber so einen Aufwand macht und sozusagen persönlich da erscheint. Es stellte sich heraus, dass es da offenbar persönliche Bezüge zu der Familie des Toten gab. Der Hinweis kam hier auch erst 14 Tage nach der Ausstrahlung bei Kripo Live und er führte dann die Polizei zu der ehemaligen Frau und zu den 3 Söhnen des Toten.
Also auch hier möglicherweise Kommissar Zufall, so bezeichnen die Ermittlerinnen und Ermittler so etwas immer wieder, haben wir auch schon gehört. Also eine wiederholte Öffentlichkeitsfahndung ist ausgestrahlt worden und das führte zum Erfolg. Alexander Junghans von der Polizeiinspektion.
Es handelt sich dabei um einen Mann, der 1963 in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden geboren wurde und auf den Namen Jens M. hörte. Ein besonderer Dank nochmal an dieser Stelle gilt dem aufmerksamen Zuschauer, dessen entscheidender Hinweis letztendlich zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung geführt hat. Manchmal reicht ein einziger Gedanke, um ein Rätsel wie im Fall Jens M. zu lösen, denn jeder Mensch hinterlässt Spuren und unsere Aufgabe ist es, ihnen mit Sorgfalt, Respekt und Ausdauer zu folgen, bis die Wahrheit ans Licht kommt.
Und für die Polizisten, den leitenden Ermittler in diesem Fall, den wir sprechen konnten, war das auch eine ganz persönliche Motivation, die Identität zu klären, nicht wegzuschauen, auch bei einem Obdachlosen. Und er sagte uns, es gehe ihm auch um die Anerkennung eines Lebens, so sagt er es. Auch darum, den Angehörigen des Toten die Nachricht übermitteln zu können und somit, dass die eine Gewissheit bekommen, was da passiert ist. Details zum Toten, der nach mehr als 4 Jahren identifiziert wurde, finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in unseren Shownotes. Und auch dieser Fall konnte letztendlich gelöst werden. Der Mörder von Andrea D., die 1995 brutal vergewaltigt und ermordet worden ist, wird nach vielen Jahren gefunden. Allerdings nicht durch die Öffentlichkeitsfahndung. Ein anderes Ermittlerwerkzeug ist dabei zum Einsatz gekommen. Was war da der entscheidende Schritt?
Der Fall Andrea D. schien fast schon hoffnungslos ungeklärt zu bleiben. Doch dann, wie du richtig gesagt hast, geschah etwas Entscheidendes. Im Zug hatten Ermittler damals Spermaspuren gesichert, eine DNA-Spur also, die allerdings lange Zeit ins Nichts führte. Warum? Weil der Täter schlicht noch nicht in der Datenbank registriert war. So kann man das sagen, denn damals, 1995, erlaubte es die Gesetzeslage noch nicht, DNA-Spuren automatisch mit Datenbanken abzugleichen. Das war erst 1998 durch eine Gesetzesänderung möglich. Nun konnten Spuren von verurteilten Straftätern abgeglichen werden. Und genau dieser Fortschritt brachte nach Jahren endlich den Durchbruch. Nämlich den Treffer in der DNA-Datenbank. Die Spur führte zu Jens W., einem Mann, der bereits wegen Mordes im Gefängnis saß. Damit hatten die Ermittler ihren Täter 4 Jahre nach dem Mord an Andrea D., konnte Jens W. also eindeutig als Täter identifiziert werden.
Und die Ermittler melden sich persönlich bei den Hinterbliebenen. Andreas Vater bekommt einen Anruf von der Staatsanwaltschaft und er reagiert so darauf.
Eigenartigerweise habe ich das zur Kenntnis genommen und war noch nicht einmal so sehr erfreut. Warum, weiß ich nicht, aber es ist so. Aber wahrscheinlich ist es dasselbe gewesen, dass man über die lange Zeit das gar nicht mehr so richtig innerlich hatte. Finden Sie denn den überhaupt? Das registrierst du dann auch so langsam mit der Zeit hast. Am Schluss ist es natürlich wirklich so, du bist froh, dass der Täter gefasst ist.
Ab diesem Zeitpunkt, kann ich sagen, ging es wieder bergauf für mich. Kann ich sagen, mental und physisch und mit allen.
Sagt ihr damaliger Freund Adam. Und wir haben mit beiden 2023 für die MDR-Sendung Kripo Live Tätern auf der Spur gesprochen. Es gibt dann ein erneutes Mordurteil für den Täter. Wie reagiert er darauf?
Ja, am 20. Juli 2000 kommt es in Chemnitz zum Prozess. Die Anklage lautet auf Mord. 4,5 Jahre nach der Tat schauen sich Eltern und Mörder vor Gericht in die Augen. Der Vater von Andrea D. hat uns damals erzählt, der Täter hätte teilnahmslos gewirkt und auch überhaupt gar keine Reue gezeigt. Es gibt einen Verhandlungstag. Nach diesem Tag wird Jens W. verurteilt. Das Urteil lautet lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, es ist keine Freilassung nach 15 Jahren möglich.
Das war dieses Mal unsere Lupe auf das Thema Öffentlichkeitsfahndung hier in ARD Crime Time. Gemeinsam mit meinem Kollegen Sandro Gerber von der MDR-Fahndungssendung Kripo Live, dieses Mal hier zu Gast gewesen. Vielen Dank, Sandro, dass du hier warst.
Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Ich bin Felix Gebhardt und auch nächstes Mal sprechen wir ganz konkret über eine Öffentlichkeitsfahndung. Ein Pfleger steht unter Mordverdacht. Und hier im Podcast sind wir gemeinsam mit den Ermittlern der Münchner Mordkommission auf der Spur eines Serienmörders. Um ihm möglichst viele Taten nachweisen zu können, geht die Staatsanwaltschaft einen Weg, der ungewöhnlich ist. Hören Sie nächstes Mal bei uns, ab dem 31. Mai 2025. Und hier gibt's noch einen Podcast-Tipp von uns. Killed in Action, Trauma Bundeswehr. Darin geht es um Soldatinnen und Soldaten, die aus einem Einsatz traumatisiert heimgekehrt sind, also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Viele von ihnen sprechen von einem dritten Krieg. Den ersten haben sie zum Beispiel gegen die Taliban geführt, den zweiten gegen die Krankheit und den dritten gegen die Bundeswehr und ihre Bürokratie. was ein Trauma also mit Soldaten macht, warum sich viele von der Bundeswehr alleingelassen fühlen, teils Jahrzehnte um Anerkennung und für finanzielle Versorgung kämpfen müssen und was das mit dem Image der Bundeswehr macht, darum geht es in der vierten Staffel von Killed in Action, zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Auch diesen Link finden Sie in unseren Shownotes.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.